Ja, vielen Dank. Ich fühle mich bei euch immer so wie zu Hause. Ihr seid so herzlich zu mir. Das ist so schön. Da fühlt man sich immer direkt richtig wohl. Und da bin ich schon gleich viel weniger aufgeregt, jetzt hier vorne zu stehen. ich möchte einfach kurz beten. Herr Vater, ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Und wir möchten uns jetzt einfach öffnen und unsere Herzen öffnen für das, was du zu sagen hast. Ich bete, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, dass ja, du ganz persönlich und konkret heute wirst für jeden Einzelnen. Danke dafür. Amen. Ja, für die mich heute noch nicht so gut kennen, möchte ich mich einmal kurz vorstellen. Und zwar hat man mich gut ausgestattet. Kannst du mal die Folie machen? Genau. Ich bin die Rebecca Seidlitz. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin deutsche Staatsbürgerin, in Paderborn geboren, jetzt wohne ich aber in Düsseldorf und ich bin gültig bis... wenn die Polizei von mir Aussagen haben wollte oder wenn ich reisen möchte, dann würde ich diese Angaben machen und die bestimmen meine Identität. Mit diesen Aussagen wüsste ich, wer ich bin. Ich könnte sagen, ich bin die Rebecca, ich habe eine Identität und ich gehöre zu diesen Menschen, zu dieser Nation, ich gehöre dazu. Wenn ich auf der Arbeit mich bei einem Bewerbungsgespräch vorstellen würde, dann würde ich noch ein paar mehr Angaben machen, aber immer sachlich korrekte Fakten. Ich würde sagen, was ist mein Beruf, was sind meine Leistungen, was habe ich studiert, was ist mein Status, vielleicht mein Beziehungsstatus. Und ich würde so meine Person ein bisschen weiter ausschmücken als nur das, was hier auf der Karte steht. Und so würde man mich besser kennenlernen. Man wüsste, okay, das ist also die Rebecca, die jetzt bei Henkel arbeitet und so weiter und so fort. Und man könnte mich besser einordnen, man wüsste mehr, wer ich bin. Und doch wüsste man immer noch nicht, wer Rebecca wirklich ist. Und wir hatten damals einen Frauenhauskreis, da war ich, und immer wenn wir jemand Neuen zu Gast hatten, dann haben wir eine Vorstellungsrunde gemacht. Und in dieser Vorstellungsrunde haben wir dann gesagt, okay, damit wir genau ein bisschen mehr hinter der Person kennenlernen, ein bisschen was Persönliches mitbekommen, haben wir eine Frage eingebaut, die etwas Besonderes beinhalten sollte. Zum Beispiel hat man gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Oder wo wolltest du schon immer einmal hinreisen? Oder was war dein peinlichster Moment? Und mit solchen Fragen haben wir die Runde aufgelockert und man hat die Person hinter der Rebecca besser kennengelernt. Denn eine Identität ist ja facettenreich und eine Identität bildet sich aus mehr als nur aus dem Beruf, aus dem Beziehungsstatus, dem Namen, dem Alter, sondern das sind ja nur die sachlichen Eckdaten, das sind nur Fakten. Aber wenn es darum geht, diese Person mit ihren Eigenschaften, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Charakterzügen, mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen kennenzulernen, dann sind die Antworten plötzlich nicht mehr nur schwarz-weiß. Da gibt es Raum für Interpretation und die Antworten, die man gibt, sind von einer subjektiven Wahrnehmung geprägt. Wenn du zum Beispiel mich fragen würdest, wer ich bin, und wenn du Timon fragen würdest, wer ich bin, dann hoffe ich schwer, dass sich die Antworten ähneln, aber sie werden wahrscheinlich nicht die gleichen sein. Und so ist es so ein bisschen dieses Konzept von Selbstbild und Fremdbild. Es ist immer noch die gleiche Person, aber die Antworten sind sehr facettenreich. Und sie begegnen dir auch in deinem täglichen Leben, wenn häufig auch nur implizit. Zum Beispiel würde die Werbung dir in jeglicher Werbung eine Frage stellen, wer du bist oder wer du gerne sein würdest oder wer du besser sein solltest. Und Beziehungen werden dich immer wieder vor die Herausforderung stellen, Farbe zu bekennen. Wer bist du? Warum bist du mit uns hier? Was macht dich aus? Und Entscheidungen werden dich immer wieder vor die Herausforderung stellen, dich zu positionieren. Und dann mit jeder Entscheidung, die du triffst, zeigst du, wer du bist. Und ich habe euch heute einen Spiegel mitgebracht, wenn ihr vor dem Spiegel steht und wenn ihr jetzt die Frage beantworten müsstet, wer bin ich? Dann frage ich mich, woher deine Antwort kommt. Was begründet deine Antwort? Warum antwortest du, wie du antwortest? Weil jeder von euch wird eine andere Antwort zu dieser Frage finden. Und ich möchte mit euch heute drei Ursachen betrachten, die im großen Maße beeinflussen. Jetzt habe ich es ausgemacht. Entschuldigung. Ja, ich habe es nach oben gedrückt. Genau. Ich möchte mit euch heute drei Ursachen betrachten, die im großen Maße beeinflussen, welche Identität wir uns zusprechen und wie wir uns definieren. Und diese drei Ursachen möchte ich mit euch anhand eines Mannes aus der Bibel betrachten. Ein Mann, der die Frage seiner Identität mit diesen drei Punkten, mit diesen drei Paketen beantwortet. Und zu dem Zeitpunkt, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn kennenlernen. Und ich möchte euch mit euch heute Mose durchsprechen. Ich möchte euch heute Mose vorstellen, und zwar nicht den Mose, der das Meer geteilt hat, der im Zelt der Begegnung eine tiefe Beziehung mit Gott hat, der Mose, der Gesetzestafeln zu seinem Volk gebracht hat, sondern ich möchte mit euch einen Schafhirten kennenlernen. Einen Mose, der vor dem brennenden Dornbusch steht und in der ersten Begegnung mit Gott gar nicht so recht weiß, wer er ist. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir ihn kennenlernen, ist von all diesem Positiven und Großen für das, was Mose jetzt gerade für uns ausmacht, für den wir ihn kennen, zu dem Zeitpunkt ist ihm das alles noch gar nicht so bekannt. Und ich möchte mit euch die Bibelstelle 2. Mose 3 ab Vers 10 lesen. Die Vorgeschichte ist, dass am brennenden Dornbusch, dass Gott, klicke ich eigentlich so? Ja, schade. Oh, okay. Ach, das auch noch. Okay. Okay, den nehme ich jetzt nicht ab. Müsst ihr mitleben. Und zwar erklärt Gott Mose am brennenden Dornbusch, dass er sein Volk gesehen hat. Er möchte sein Volk aus Israel befreien. Und er sagt, Mose, du bist genau der Richtige, um diesen Job zu machen. Ich erwähle dich, dass du eine große Rolle in meiner Geschichte spielen wirst. Und da steigen wir ein. Und dann sagt Gott zu ihm, nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Und Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Fragte Mose. Gott antwortete, ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Doch Mose protestierte erneut. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Da fragte der Herr ihn, was hast du da in deiner Hand? Einen Hirtenstab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihm der Herr. Mose gehorchte und der Stab verwandelte sich in eine Schlange und Mose lief vor ihr davon. Und dann gibt Gott Mose drei Wunder mit auf den Weg, mit denen er die Israeliten und die Ägypter überzeugen kann. Und er sagt ihm, mit diesen Wundern statte ich dich aus. Und dann kommt wieder ab Vers 10. Aber Mose erwiderte, O Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran auch nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Mose, wer hat den Menschen einen Mund gegeben, fragte ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Aber Mose bat, Herr, bitte schick doch einen anderen. Wisst ihr, Mose kommt hier gar nicht wie ein Leiter rüber. Er traut sich nichts zu, er zweifelt an sich und an Gott. Er fragt Gott, wer bist du eigentlich? Und wenn wir seine Geschichte anschauen, seine Vergangenheit, die ihn zu diesem Punkt geführt hat, dann wissen wir auch warum. Weil der erste Punkt, der uns häufig in der Frage nach unserer Identität beeinflusst, ist unsere Vergangenheit. Das Baby Mose steht unter dem Risiko, ermordet zu werden, wenn es gefunden wird. Und so wird es 3 Monate lang einfach versteckt. Und als es zu groß ist, um noch weiter versteckt zu werden, wird es ausgesetzt auf den Fluss. Und glücklicherweise wird das Baby gefunden, nicht getötet und adoptiert. Und doch fühlt sich Mose nie so wirklich zugehörig. Und er hat die Identität im Palast nie gefunden. Und so nimmt er eines Tages sein Schicksal selber in die Hand und wird zum Mörder. Und voller Angst vor den Konsequenzen läuft er davon und hat damit die zweite Heimat verloren. Und er ist auf der Suche nach der neuen Heimat, kommt in Midian an und dort halten ihn die Midianer für einen Ägypter. Aber war er nicht ein Hebräer? Und so versucht er in Midian erneut, ein dritter Versuch, eine Heimat zu finden, sich irgendwo dazugehörig zu fühlen. Und es klappt ganz gut. Er heiratet, er findet quasi eine Liebe, jemanden, mit dem er sein Leben teilen kann. Und dann bekommt er einen Sohn und der Name seines Sohnes zeigt wieder seine Identitätskrise. Denn er nennt seinen Sohn Geshom und das heißt, ich bin ein Gast in einem fremden Land. Und jedes Mal, wenn er seinen Sohn anguckt, ist ihm bewusst, ich fühle mich fremd. Meine Identität ist bestimmt von meiner Suche nach Zugehörigkeit. Zu der Zeit, zu der wir ihm jetzt am brennenden Dornbusch begegnen, ist er ein Schafhirte. Und wenn wir ihn heute nach seiner Identität fragen würden, dann würde er wahrscheinlich seine Vergangenheit anschauen. Und vielleicht würde er sich schämen für das, was aus ihm geworden ist. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn man dich heute nach deiner Identität fragt und fragt, wer bist du? Dann schaust du auf deine Vergangenheit und überlegst dir, wer du bist, basierend auf der Vergangenheit. Vielleicht weißt du, dass deine Geburt ein Versehen war. Vielleicht überlegst du und du merkst, in meiner Vergangenheit habe ich die Schule schleifen lassen und habe mir keine Mühe gegeben. Vielleicht habe ich den falschen Job gewählt oder ich habe Freunde und meine Familie enttäuscht. Vielleicht hast du Beziehungen gehabt, die dich verletzt haben, tief im Innern, Enttäuschungen, die du erlebt hast. Vielleicht sagst du, ich habe die falschen Entscheidungen getroffen und ich habe viele Fehler gemacht. Und du denkst dir, der vermeintlich krumme Weg deiner Vergangenheit wird nun zur Überschrift deiner Identität und überschattet eigentlich, wer du wirklich bist. Mose steht am brennenden Dornbusch mit genau diesem Paket und sagt, ich bin meine Vergangenheit. Und nicht nur seine Vergangenheit beeinflusst die Aussagen, die er getroffen hat, sondern der zweite Punkt, der uns häufig in der Frage nach unserer Vergangenheit beeinflusst, ist die Meinung anderer, beziehungsweise die Erwartungen. Denn diese beiden Punkte hängen oft ganz eng beieinander. Eine Meinung über dich kann ganz schnell zu einer Erwartung an dich werden. Und in Midian denken die Leute, Mose ist ein Ägypter. Und weißt du, manchmal gibt es Leute in deinem Leben, die halten dich für jemanden, der du gar nicht bist. Und sie stecken dich in eine Schublade und sie sprechen etwas über dir aus, obwohl sie dich gar nicht richtig kennen. Und sie stülpen dir eine Identität über mit den Worten, die sie über dich aussprechen. Und die Worte haben Macht. Denn Menschen, die etwas über dich aussprechen, haben die Möglichkeit, etwas in dir zu säen, etwas in dir zu pflanzen. Und das kann positiv sowie negativ sein, aber du musst auf der Hut sein, was du mit diesen Aussagen machst. Lässt du diese Worte in dein Herz oder blockst du sie ab und sagst, nein, ich weiß es besser? Es liegt aber in deiner Verantwortung, diese Aussagen zu filtern. Denn in Sprüche 4, Vers 22 ist es eine Aufforderung. Mehr als alles, behüte dein Herz. Das steht nicht, Gott behütet dein Herz. Das wäre schön, aber hier sagt ganz klar, ist es eine Aufforderung, du musst dein Herz behüten. Gott hilft dir dabei, aber es ist deine Entscheidung. Die Worte, die du hörst, du triffst die Entscheidung, was du mit diesen Worten machst. Und wenn du dir deiner Identität nicht sicher bist, dann haben Meinungen anderer Menschen häufig einen hohen Stellenwert. Und du denkst über ihre Aussagen nach, ob sie vielleicht stimmen könnten. Und ganz langsam fangen diese Meinungen an, deine Identität zu überschatten. Und immer wieder, wenn du gefragt wirst, wer bist du, dann schaust du dir die Meinungen anderer Menschen an und überlegst dir, vielleicht bin ich, was andere über mich sagen. Vielleicht hast du von deinen Eltern zu hören bekommen, dass du nicht so talentiert bist wie deine Geschwister. Vielleicht hast du von deinen Lehrern zu hören bekommen, du seist ein Einzelgänger. Vielleicht wurdest du von deinen Mitschülern schikaniert, du seist nicht so sportlich wie die anderen. Vielleicht traut dein Chef dir nicht zu, ein Projekt zu leiten, weil du nicht so durchsetzungsstark bist. Und all diese Meinungen sind plötzlich in deinem Kopf. Und wann immer man dich fragt, wer bist du, sind diese Meinungen laute Stimmen. Und du hast die Wahl, glaube ich diesen Meinungen, werden sie Stimmen, die meine Identität beeinflussen. Und plötzlich denkst du vielleicht wirklich, ich bin untalentiert. Vielleicht denkst du, ich bin allein, ich bin nicht durchsetzungsfähig. Und all diese negativen Punkte sind plötzlich in deinem Kopf. Und damit identifizierst du dich. Mose hat gedacht, ich bin untalentiert und ich bin unglaubwürdig. Denn er sagt zu Gott, Gott, die Leute werden mir nicht glauben. Weißt du, ich habe das schon oft erlebt. Ich komme zu Menschen und ich erzähle denen was und die nehmen mich nicht ernst. Also, ich bin unglaubwürdig. Und ich bin auch kein guter Redner, denn andere haben mir gesagt, boah, du stotterst aber, oh, du hast aber einen Akzent so als Ägypter. Und sie haben einfach festgestellt, ich bin kein guter Redner und das bin ich wirklich nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Mose entgegnet am Busch oder Gott schenkt ihm, dem Mose, eine krasse Perspektive, aber Mose widerspricht mit einer Aussage über sein Leben, die er verinnerlicht hat und die zu einer Stimme in seinem Kopf geworden ist. Wo merkst du, dass du Meinungen über dich verinnerlicht hast? Resultiert deine Identität aus der Meinung anderer Leute? Und gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Meinungen müssen ja nicht immer nur negativ sein. Es gibt mit Sicherheit ganz viele tolle, positive Meinungen über dich. Du bist begabt, du bist gastfreundlich, du bist mutig. Das sind alles tolle Meinungen über dich. Und doch ist es eine Herausforderung, wie du mit dieser Meinung umgehst und was diese Meinung in dir auslöst. Denn eine positive Meinung über dich kann ganz schnell zu einer Erwartung werden, kann dich unter Druck setzen. Du willst ja dieser Erwartung auch entsprechen. Meine Eltern, die haben immer eine hohe Meinung von meiner schulischen Leistung gehabt. Und sie haben überall erzählt, Rebecca ist die Einserschülerin, sie ist die Beste in der Klasse. Wenn meine Großeltern kamen, dann wurde gefeiert, dass ich so gut bin. Und das war ja auch toll. Aber irgendwann ist, und das habe ich falsch gemacht, ich habe diese Worte so nah an meine Identität gelassen, dass es irgendwann eine Erwartung wurde. Und es hat mich unter Druck gesetzt. Und ich habe versucht, diesem Bild zu entsprechen. Und vielleicht hat deine Familie eine hohe Meinung von dir, dass du als Mutter dich total liebevoll um deine Kinder kümmerst, dass du immer für jeden da bist, dass du immer ein offenes Ohr hast. Und diese gute Meinung hat dich so unter Druck gesetzt, die perfekte Frau zu sein, dass es jetzt schwierig ist, das nicht an deine Identität zu knüpfen. Oder auf der Arbeit wirst du einfach immer an Jesus gemessen. Du bist doch der Christ. Das heißt, du wirst in eine Schublade gesteckt, der Christ. Und jetzt guckt man dich an und sagt, ein Christ ist doch immer fröhlich, ist doch immer glücklich, hat immer alle Sprüche parat und er vergibt jedem und weiß alle Bibelstellen. Und du bist auf der Arbeit und denkst dir, also ja, die haben die Meinung, ich bin ein guter Christ und ich möchte auch ein guter Christ sein. Und auf einmal wird es zu einer Erwartungshaltung an dich und du spielst eine Rolle. Du hast eine Maske aufgesetzt, ich bin immer fröhlich, ich bin immer der gute Christ. Und es ist zu einer Erwartung geworden und es hat dich unter Druck gesetzt. Und du spielst nun eine Rolle und es überschattet deine wahre Identität. Und der dritte Punkt, der uns häufig in der Frage nach unserer Identität beeinflusst, ist das Vergleichen. Denn Mose bittet Gott, schick einen anderen. Gott, schick bitte einen besseren Redner als ich. Du hast doch gesehen, wie ich rede. Und ich habe meinen Nachbarn gehört. Da hängen alle an seinen Lippen. Der ist so viel besser. Schick den. Schick nicht mich. Und ich habe heute vor der Predigt ganz oft gedacht, Gott, schick bitte Timon. Der ist so ein besserer Prediger als ich. Schick ihn, der ist erfahrener, der macht das schon. Der kennt sogar meine Predigt, der könnte sie super halten. Alles gut. So, man vergleicht sich. Und das Schwierige an Vergleichen ist, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich vergleiche mich und ich schneide besser ab als die andere Person. Oh, ich bin schöner als die. Oh, ich verdiene mehr Geld als der andere. Und da stehe ich im Risiko, stolz zu werden. Oder ich vergleiche mich und ich schneide schlechter ab als die andere Person. Und das öffnet die Gefühle der Minderwertigkeit. Oh, ich kann aber nicht so toll singen wie die andere. Oh, ich verdiene aber nicht so viel Geld. Oh, ich habe aber ein nicht so schönes Haus. Und plötzlich die Stärken und die Begabungen und das, was du hast, wird auf einmal im Vergleich zu anderen bewertet und die vermeintlichen positiven Eigenschaften von dir werden plötzlich zu einer Schwäche. Das war gar nicht der Plan. So, nur weil ich nicht die beste Sängerin bin, soll ich nicht mehr im Lobpreis singen? Weil ich nicht die gastfreundlichste bin, werde ich keinen Hauskreis übernehmen? Geht es immer nur darum, besser zu sein als die anderen und das befähigt mich, etwas zu tun? Sieht Gott das tatsächlich so? Wenn ich meine Identität über einen Vergleich suche, und da habe ich leider jetzt das Blatt vergessen, dann überschattet das meine Identität. Und ich bin nur im Vergleich zu anderen Menschen jemand und damit binde ich mich an andere Menschen und es macht mich unfrei. Und Mose hat genau das gemacht. Und was ist dabei sogar noch rausgekommen? Sein Vergleich hat ihn dazu gebracht zu sagen, ich mach's nicht. Nicht nur, dass er nicht gut von sich gedacht hat, sondern seine Konsequenz war, schick jemand anderen, ich bin nicht dabei. Und wie oft kann es passieren, dass wir durch den Vergleich nicht nur unsere Identität verbergen und ein falsches Bild bekommen, sondern auch zurückhalten, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Und plötzlich gehen wir nicht mehr den Weg, den Gott für uns hat. Wir bleiben stehen, wir entwickeln uns nicht, weil wir verblendet sind, weil wir ein falsches Bild haben von dem, wer wir sind. Alle diese drei Punkte sorgen dafür, dass wir unsere wahre Identität gar nicht mehr erkennen können. Und immer wieder, wenn ich vor der Frage stehe, wer bin ich, dann schreien diese drei Stimmen lauter als alles andere, wer ich bin. Nur ich selbst weiß nicht so genau, wer ich bin. Und Mose steht vor Gott, der ihm eine wunderbare Perspektive eröffnet. Ihm sagt, das ist deine Zukunft und wir beide, du und ich, gehen da zusammen durch. Aber Mose ist so blockiert, dass er das gar nicht annehmen kann, was Gott für ihn hat. Was Gott ihm offenbaren möchte. Er lehnt es sogar ab. Und wie reagiert Mose jetzt auf diese Identitätskrise? Was macht Gott mit Mose in diesem Moment? Er diskutiert die Sachen nicht weg. Er schminkt sie auch nicht über. Das wird schon. Er tadelt Mose auch nicht dafür. Er macht ihn dafür nicht klein und er verurteilt ihn nicht. Gott ist so schön entspannt. Er sieht Mose und sagt, okay, ganz langsam, wir machen das zusammen. Und was macht er? Er lenkt seinen Blick auf das Hier und Jetzt. Er sagt, Mose, was hast du in deiner Hand? Mose, streck deine Hand aus und schau, was ich in dich hineingelegt habe. Und Mose, immer noch voll von diesen Stimmen, sagt, es ist doch nur ein Stock. Gott, ich bin doch nur, das ist doch nur ein Stock. Hier, das habe ich. Und manchmal kann es sein, weil du voll von diesen Stimmen bist, dass du das, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, das, was in deiner Hand ist, dass du die tiefere Bedeutung darin gar nicht kennst, dass du das Potenzial gar nicht erkennst. Und deine Gaben erscheinen so gering. Aber Gott sagt, okay, du hast einen Stock, das ist ein Anfang, lass uns mal damit arbeiten. Und Gott macht diesen Stock zu einem Wunder. Und Gott zeigt Mose, guck mal, was ich dir für eine Perspektive für den Stock gebe. Wenn du dieses bisschen einsetzt, dann wird es ein Wunder, weil ich dabei bin. Und so ganz langsam bröckelt Gott an diesem Bild. Er versucht nicht, das wegzudiskutieren, sondern durch die neue Perspektive, die er Mose gibt, wird das hier ganz von alleine gelöst. In der Gegenwart Gottes erlebt Mose, dass sein Stab zu einem Wunder wird. Und das ist der Schlüssel, die Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes gewinnen wir Klarheit. In der Gegenwart Gottes wird die Sicht frei und du kannst auf das wahre Ich schauen. Und meine Frage heute an dich ist, wer bist du? Wer bist du wirklich? Und wenn du meinst, deine Vergangenheit überschattet dein wahres Ich, dann möchte ich dir sagen, deine Vergangenheit wird nicht bestimmen, was aus deiner Zukunft wird. Nicht deine Vergangenheit ist deine Identität, sondern Gott bestimmt deine Identität. Und das gibt es in so vielen Übersetzungen. Da steht im 2. Korinther 5, Vers 17, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, das Alte ist vergangen und ein neues Leben hat begonnen. In Epheser 4, Vers 22 steht, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen ablegt und dagegen euren Geist und Sinn erneuert und den neuen Menschen anzieht, den Gott nach seinem Bild erschuf. Kolosser 3, Vers 10, ihr seid nun neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Ein Prozess. Vielleicht denkst du, dass deine Identität überschattet wird von der Meinung anderer Menschen, von dem Vergleich, in den du dich begibst. Da möchte ich dich heute einladen, dich davon zu lösen, dich von den Meinungen frei zu machen. Und wenn etwas frei wird, dann besteht immer das Risiko, dass wieder was Schlechtes reinkommt. Nein, du sollst es abgeben und du sollst die Freiheit bekommen, die Gott dir gegeben hat. Die Meinungen anderer Menschen, die zählen nicht, sondern das, was Gott über dich denkt, das zählt allein. Und Gott sagt in Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhöhen. Und wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft und von ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott hat Gedanken des Friedens über dich. Wunderbare Gedanken. Durch Gottes Wort und in seiner Gegenwart verändert sich unser Bild und das falsche Bild wird eingerissen und du hast plötzlich freie Sicht auf die Person, die du wirklich bist. Und Gott hat die Gedanken über dich. Er weiß, wer du wirklich bist. Nur du musst am Anfang die Mauer einreißen, die dich davon hindert, die Sicht zu haben, wer du bist. Mose erkennt in der Begegnung mit Gott, dass er ein Leiter ist. In der Begegnung mit Gott wird Jakob, der sich vergleicht mit Esau, der Täuscher, wie sein Name heißt, zu Israel, dem Kämpfer, der mit Gott kämpft. Und er bekommt eine neue Identität. In der Begegnung mit Gott wird Gideon, dem immer gesagt wurde, du bist der Kleinste, der kleinsten Familie, der kleinsten Sippe, alles klein, 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 wird der kleine Gideon zu einem der mutigsten Krieger Israels. Er wird in der Begegnung mit Gott, in Gottes Gegenwart, verändert. In der Begegnung mit Gott wird Saulus, der eine ganz schwierige Vergangenheit hat, zu Paulus, derjenige, der Gottes Reich baut, der in Gottes Gegenwart aufblüht. Und Paulus hat einen ganz bekannten Satz gesagt, den ich dir auf der Suche nach deiner Identität gerne mitgeben möchte. Er sagt: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und das ist die Identität, nach der wir suchen. Paulus sagt: Meine Identität liegt in Gott, in meiner Beziehung zu Gott, in meinem Vertrauen darauf, dass er für mich kämpft, dass er mir sagt, wer ich wirklich bin. Meine Identität liegt in Gott. Lass uns einmal kurz unsere Augen schließen für einen Moment. Und öffne deine Hände doch einfach mal zu Gott. Denn Gott möchte dich auch heute fragen: Was ist in deiner Hand? Was habe ich dir gegeben? Und vielleicht versperren Barrieren dir die Sicht. Und du kannst gar nicht wirklich erkennen, wer du bist. Aber Gott möchte dir in seiner Gegenwart begegnen. Und in Gottes Gegenwart liegt die Kraft. Die Kraft der Vergebung. Die Kraft der Annahme, der Freiheit und der Erneuerung. In seiner Gegenwart möchte Gott dir zeigen, wie er dich sieht. Der allwissende Gott, der dich geschaffen hat, möchte dir zeigen, wer du bist. Er möchte dir Perspektive geben. Er spricht dir Identität zu, auch durch sein Wort. Er sagt: Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Du bist teuer erkauft und du gehörst nun zu Gott. Ja, du bist ein Kind Gottes. Du bist gerecht gemacht und du bist von ihm erwählt und etwas ganz Besonderes, heilig und geliebt. Du bist ein Freund Gottes. Du bist stark im Herrn, aber stark. Und du bist in seinen Wunden geheilt. Und du bist so wertvoll und Gott liebt dich so sehr.